Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute stellen wir ein neues Buch aus unserer Reihe Faschismus verstehen vor. Bis nächsten Montag geht's im Büchermarkt jeden Tag um ein literarisches Werk, dessen Autor oder Autorin schon in den 1920er und frühen 1930er Jahren das Kommende vorausgesehen hatte. Aber auch die neuen Titel aus dem Bücherfrühling, die sollen nicht zu kurz kommen. Heute sehen wir uns das Buch »Schreib den Namen deiner Mutter« von Evan Tepest näher an. Doch zuerst geht es um eine Plattform für unabhängige Literaturpodcasts, die seit 2 Tagen online ist. Im Studio ist Nora Karches. Heute ist es einfacher denn je, mit überschaubarem technischem Aufwand Podcasts zu produzieren. Gleichzeitig werden in den öffentlich-rechtlichen Medien Sendeplätze für Literatur zusammengestrichen. All das hat dazu geführt, dass sich im deutschsprachigen Raum eine bunte Landschaft unabhängiger Literaturpodcasts herausgebildet hat. Ludwig Lohmann ist Mitbegründer der Plattform literaturpodcasts.de, auf deren Seite seit vorgestern 27 Podcasts frei verfügbar sind. Er war in Köln im Studio und ich habe ihn gefragt, wie kam es zur Idee für die neue Plattform? Standen Sie da alle auf der Buchmesse in Frankfurt oder in Leipzig bei einer Party zusammen und haben diesen Plan gefasst? Die Menschen, die hinter den Podcasts stehen, die sind ja über ganz Deutschland verteilt.
Die Idee zu literaturpodcast.de, die kam von Caroline Kallis, die den Kapriolen-Podcast in Stuttgart produziert, von Anselm Neft und Nefeli Kavuras, die den Lachsbrunch-Podcast in Hamburg produzieren, und von mir, Ludwig Lohmann, ich produziere den Podcast Blau-Schwarz-Berlin gemeinsam mit Maria-Christina Piwowarski. Und wir kennen uns eigentlich alle schon etwas länger, weil wir in verschiedenen Ebenen des Literaturbetriebs schon lang unterwegs sind. Wir sind VeranstalterInnen, wir haben in unabhängigen Verlagen gearbeitet und wir engagieren uns alle sehr für die unabhängige Verlagsszene im deutschsprachigen Raum, also sprich für unabhängige Buchhandlungen, für unabhängige Verlage. Und irgendwann kam Nils Kahlefan vom Börsenblatt auf mich zu und hat gesagt, ja, welche Podcasts sollte man denn eigentlich gerade hören? Und er wollte da einen Artikel darüber schreiben und dann habe ich so überlegt, ja, welche kenne ich denn eigentlich, welche unabhängigen Literaturpodcasts, und habe dann so in meinem Bekanntenkreis geguckt und dann haben wir überlegt, ja, wie schaffen wir das eigentlich, eine größere Sichtbarkeit zu erzeugen für all die tollen unabhängigen Podcasts, die es im deutschsprachigen Raum gibt.
Sie haben das jetzt eben schon angesprochen. Literaturpodcasts.de ist ein Zusammenschluss unabhängiger Podcasts. Wie definieren Sie denn unabhängig?
Also das kann man durchaus auch in Analogie zu den unabhängigen Verlagen oder den unabhängigen Buchhandlungen sehen. Also das unabhängig bedeutet, dass es keine großen Marketingbudgets dahinter gibt oder große Institutionen, die sich Marktpräsenz erkaufen können. Und wir definieren das für uns intern so. Unabhängige Literaturpodcasts sind Podcasts, die nicht von Verlagen finanziert werden und nicht von öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern.
Lassen Sie uns auf die unterschiedlichen Formate schauen. Also welche Bandbreite gibt es da? Es gibt ja nicht nur den bloßen Booktalk, sage ich mal, also die Besprechung literarischer Neuerscheinungen, so wie das auch wir im Kulturradio machen.
Genau, also das ist auf jeden Fall schon auch ein wichtiger Punkt, so Gespräche über Bücher. Da gibt es ja zum Beispiel den Monatslese-Podcast von Tina Lotz und Anne Sauer oder auch Lachsbrunch. Dann gibt es aber auch Podcasts, die AutorInnen dazu holen, zum Beispiel der Berliner Zimmer-Podcast oder der Literaturpalast-Podcast. Und dann gibt es aber auch Podcasts, die sich thematisch organisieren, also zum Beispiel der Dear Reader-Podcast, der speziell Literatur von AutorInnen im Fokus hat und einen feministischen Anspruch, oder der Vampire-Podcast auch so. Oder zum Beispiel gibt es auch einen Podcast, der heißt My POC Bookshelf, der sich speziell für AutorInnen einsetzt, die ja Person of Color sind oder aus der afrikanischen Diaspora kommen.
Jetzt haben Sie Erfahrung selbst im Podcast machen, Literaturpodcast machen. Was sind denn da die größten Herausforderungen? Also ist das besonders schwierig, das Projekt dann zu verstetigen, damit es am Ende mehr als auch nur so ein paar Folgen gibt? Ich denke mir, dass der Aspekt der Finanzierung sicherlich zentral ist.
Also viele Podcasts starten mit einer guten Idee und dann geht ihnen oft schnell die Puste aus. Also die Ausdauer ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt und es braucht eine Weile, bis man seine ZuhörerInnen erreicht. Und das schafft man erst, wenn man auch eine ganze Reihe an Folgen produziert hat. Und es ist tatsächlich so, wie Sie das gerade schon angesprochen haben, dass der Vertrieb und die Sichtbarkeit erzeugen für uns viel schwerer ist, weil wir eben nicht diese großen Marketingbudgets haben und mit den großen Studios zusammenarbeiten können, sondern wir arbeiten viel zum Beispiel mit Instagram, dass wir dort unsere Community erreichen und auch dort unsere Sichtbarkeit erhöhen.
Wenn wir jetzt schauen auf den Podcast, den Sie haben, also Blau-Schwarz Berlin, der Podcast, den Sie zusammen mit Christina Piwowarski machen, welche Möglichkeit, welche Option haben Sie dort gefunden für die Finanzierung?
Also prinzipiell finanzieren wir den erstmal grundlegend selbst. Es gibt da so Kosten, die einfach jedes Jahr entstehen und das bezahlen wir privat, aber wurden auch in einem Jahr schon vom Berliner Senat gefördert. Darüber hinaus gibt es für alle Podcasts zum Beispiel sogenannte Affiliate-Links. Also das heißt, wir verlinken die Bücher, über die wir sprechen, an gewisse Online-Shops und wenn über diese Online-Shops Käufe generiert werden, dann bekommen wir Provisionen. Davon kriegen aber die KundInnen in der Regel nichts mit. Das sind so Links, die hinter der Oberfläche sind.
Jetzt sind Sie das, was man als professionellen Leser bezeichnen kann. Sie haben als Buchhändler in der Buchhandlung Ocelot in Berlin gearbeitet, beim Kanon Verlag. Ich denke mir, dass auch Sie nicht alle 27 Podcasts kannten, die jetzt unter einem Dach zusammengekommen sind. Was war denn Ihre schönste Entdeckung oder etwas, was Sie überrascht hat?
Also erstmal überrascht hat mich tatsächlich die Vielfältigkeit und auch die Spezifikation der Themen. Also dass es halt nicht nur um das Besprechen der aktuellen Neuerscheinungen in Verlagen geht, sondern auch um Themen des Literaturbetriebs oder politische Themen, literaturpolitische Themen. Also wie wird das Leben im Literaturbetrieb finanziert und was für Fördermöglichkeiten gibt es und sowas. Also Hilfestellung auch für diejenigen, die sich neu in den Betrieb einfügen wollen und vielleicht eine Sichtbarkeit erreichen wollen. Da ist zum Beispiel der Podcast Temporär und Prekär von Son Lewandowski und Svenja Reiner, die viel über diese Themen sprechen, also gar nicht genuin über einzelne Bücher. Wir sehen das auch als ein politisches Statement, dass wir sagen, okay, wir wollen halt das Sprechen über Literatur sichtbar machen, weil es wichtig ist. So alle diese Podcasts haben dieses Anliegen.
Das war der Literaturvermittler Ludwig Lohmann, mit dem ich über die Plattform literaturpodcasts.de gesprochen habe. Wer mehr dazu erfahren möchte, auf der Buchmesse in Leipzig findet am 24. März um 11 Uhr auf der Leseinsel der unabhängigen Verlage eine Infoveranstaltung statt. Faschismus verstehen anhand von literarischen Texten. Das ist die Idee, die hinter unserer aktuellen Reihe steht. Wir haben Bücher aus der Zeit der Weimarer Republik ausgewählt, deren Autorinnen und Autoren die Schrecken des Nationalsozialismus vorhergesehen haben. Heute geht es um ein Werk von Gertrud Kolmer, die 1943 in Auschwitz ermordet worden ist. Gertrud Kolmer war Jüdin. Ihre Bücher sind auf Befehl der Nationalsozialisten vernichtet worden. Meine Kollegin Sigrid Brinkmann hat Gertrud Kolmers Text »Die jüdische Mutter« neu gelesen. Ein Buch, das von einer Mutter erzählt, die zum Äußersten imstande ist.
Weil sie fürchtete, der Roman »Die jüdische Mutter« könnte antisemitisch interpretiert werden, setzte Gertrud Kolmers Schwester für die posthume Erstveröffentlichung den universellen Titel »Eine Mutter« durch. Das Buch erschien 1965. Der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess endete im selben Jahr. Nach 183 Verhandlungstagen ergingen Urteile gegen Täter, die weder Scham noch Reue gezeigt hatten. Die Überlebenden der Shoah waren zu gebrochen, um Hass in sich zu nähren und auf Rache zu sinnen. Rachsucht aber ist die archaische Kraft, die Kolmers verzweifelte Mutterfigur antreibt und ihr schließlich zum Verhängnis wird. Bevor sie sich selber richtet, durchläuft die Frau eine Metamorphose. Erst als sie keinen Ausweg mehr sieht, ihr Leben zu regeln, schöpft sie aus ihrem Jüdischsein innere Kraft. Und sie sieht klarer, was sie vorher auszublenden imstande war.
Ein dünnes Heft lag dort auf dem Tische. Sie zog es unauffällig heran, lauernd, fast eine Diebin. Der Umschlag sprach »Hugin, deutsche Wehr, Blätter für völkisches Denken«. Sie blätterte ein wenig herum. »Hat Juda hinterlistig das Joch für germanische Nacken gezimmert?« Sie beugte die Stirn, las weiter. »Der jüdische Hochmut«, sie dachte, »Hochmut? Wir sind nicht hochmütig, leider nicht. Aber wir könnten es sein. Ja, wir dürften es sein. Wir haben Rom überstanden, Byzanz in Trümmern gesehen. Auch dieser Feind hier wird uns nur töten, wenn wir uns selbst verderben.
Sich selbst verderben, was heißt das? Seine Selbstachtung einbüßen? Sich mit den Augen der antijüdischen Menschenverächter betrachten und abwertende Vorurteile verinnerlichen? Schutz- und Fluchtinstinkte verlieren? Seine qua Geburt mitgegebene religiöse Bindung verleugnen, sich selbst oder anvertrautes Leben auslöschen, bevor es andere tun? Gertrud Kolmars 1931 beendeter Roman ist ein finsteres Buch. Es konterkariert das Klischee der herzlichen, fürsorglichen jüdischen Mutter. Der christliche Schwiegervater der Protagonistin meint, sein Sohn könne
fast ebenso gut ein antikes Steinbild ehelichen. Alttestamentarisch sieht sie schon aus. Sie müsste Lea, nicht Martha heißen. Sekt auf Eis, meinst du? Glaube ich nicht. Eis schon, ein ganzer Klumpen. Jerusalem am Nordpol. Sie ist stärker als du. Das spüre ich, bloß wenn ich sie sehe. Und wenn du mal anders willst als sie, die duckst du nicht.
Alles, was Kolmars Figur vom Leben ersehnt, ist ein Kind.
Martha brachte das Kind zur Welt und stürzte sich drauf, einer hungrigen Wölfin gleich, wie die Schwiegereltern das nannten. Es war ja ihr Kind, nur das ihre.
Nachdem der Ehemann früh verstirbt, kann niemand mehr die symbiotische Mutter-Tochter-Verbindung hemmen. Das Unheil nimmt seinen Lauf, als die berufstätige Martha einwilligt, ihre Tochter nachmittags gegen Geld in die Obhut einer bedürftigen Nachbarin zu geben. Eines Tages wird das unbeaufsichtigt mit anderen Kindern spielende Mädchen von einem Sexualverbrecher weggelockt und erst am nächsten Morgen, geschändet und bewusstlos, in einer verwahrlosten Laubensiedlung gefunden. Kolmars schier irre gewordene, jede Unterstützung schroff abweisende Protagonistin erträgt die schwere Verletzung und tiefe Verstörung der Tochter nicht.
Ihr hatte ein Menschenangesicht Grauenhaftes getan. Nun schauderte es vor jedem. Es floh. Das Kind floh vor seiner Mutter.
Überzeugt davon, dass die Tochter das Trauma der Vergewaltigung niemals verwinden könne, flößt die Mutter ihr im Krankenhaus unbemerkt ein tödliches Mittel ein. Unfähig, ihr Verbrechen zu erkennen, zieht sie Lebensenergie nur noch aus der Suche nach dem Mörder ihres Kindes. Die Leugnung der Tat hat etwas Monströses. Kolmars Protagonistin lebt in unüberwindlicher Distanz zu jeder Gemeinschaft, auch der jüdischen. Halt findet sie nirgends. Co-Herausgeberin Regina Nortemann hebt mit Bezug auf Jean Améry hervor:
Vielmehr zeigt der Text in seiner ambivalenten Darstellung jüdischer Aspekte, dass er gekennzeichnet ist vom Zwang und von der Unmöglichkeit, Jude zu sein. Zu fragen ist, ob der Schluss des Romans nicht nahelegt, dass mit dem Antisemitismus abgerechnet wird, indem er quasi über Bord geworfen wird.
Gertrud Kolmar versenkt demnach Ressentiments und ideologische Konstruktionen, die Juden in den 1930er Jahren immer aggressiver ausgrenzten. Was aber bedeutet dann der Suizid der jüdischen Mutter durch Ertrinken? Sie kann und will nicht länger in einer Gesellschaft leben, die nichts unternimmt, um den Vergewaltiger eines jüdischen Kindes zu finden. Zugleich ist sie das Schreckbild einer zu Selbsttäuschung und Selbsterniedrigung neigenden Frau. Ihre abgründige Verlorenheit erscheint weniger als Ausdruck von Ambivalenz als von jüdischem Selbsthass. Und der war in einer Gesellschaft, die den nationalsozialistischen Aufstieg nicht hemmte, tödlich. Was sonst als dieses Wissen hatte Gertrud Kolmar wohl davon abgehalten, sich um eine Veröffentlichung ihres Manuskriptes zu bemühen?
Sigrid Brinkmann über Gertrud Kolmars Text »Die jüdische Mutter«. Zusammen mit Susanna ist er in einer kritisch kommentierten Ausgabe im Wallstein Verlag erschienen. Herausgegeben von Regina Nörtemann und Tedel von Wallmoden. 300 Seiten, 38 Euro. Ivan Tepest, Jahrgang 1989, hat im Wettbewerb des Open Mic gelesen, der Wettbewerb für junge deutschsprachige Literatur. Jetzt gibt es einen ersten Roman, schreib den Namen deiner Mutter, heißt er. Julia Schröder kennt ihn schon. Wie ist das, nach Jahren aus der großen Stadt zurückzukommen in die Provinz, die man für immer hinter sich gelassen zu haben glaubte, wieder ein Zimmer bei der Mutter zu beziehen? Alex, einer Autorin Anfang Mitte 30, die Hauptfigur von Ivan Tepests Roman Erstling, schreibt den Namen deiner Mutter, findet sich in dieser klassischen Homecoming-Situation wieder und tut sich auf klassische Weise schwer damit.
Als Alex die Mutter traf, war ihr übel. Auf dem Bahnhofsvorplatz warteten weder Taxis noch Mieträder auf die Reisenden, die aus der Regionalbahn stiegen. Sie umarmten sich flüchtig, ihre Unterleiber so weit voneinander entfernt wie möglich. Bevor die Mutter ihr die Wange küssen konnte, entzog sich Alex.
Handlungsort ist die Gegend von Emmerich am Niederrhein, aber es könnte ebenso gut die halbländliche Peripherie jedes beliebigen Ballungsraums in Westdeutschland sein, der spießige Herkunftsort, in den entkommene Millennials, wie alle Generationen vor ihnen, mit bestenfalls gemischten Gefühlen von Zeit zu Zeit zurückkehren. Davon ist vielfach erzählt worden. Ivan Tepest kombiniert dies mit einem Sujet, das derzeit nach Kim de Lorisons Buchpreis gekröntem Blutbuch eine Sonderkonjunktur erlebt, nämlich der Geschichte einer gegen äußere und innere Widerstände entwickelten queeren Identität. Alex' Mutter, eine taffe Polizistin, hat mit ihrem dritten Mann eine renovierungsbedürftige 70er-Jahre-Villa bezogen, die deutliche Spuren der verstorbenen Vorbesitzerin trägt. Immerhin, das Gästezimmer, das für Alex bereitsteht, ist frisch eingerichtet mit Online-Möbelhandel schick. Alex vermisst ihre Berliner Hood und leidet an den Nebenwirkungen der Medikamente, die sie gegen ihre Depression einnimmt. Die Mutter nimmt ebenfalls Antidepressiva. Der Anlass des Besuchs ist auch kein freudiger. Der Vater der Mutter ist gestorben. Und das Schlimmste, Alex' Agentin hat der Jungautorin, deren Idee für ein zweites Buch vom Verlag abgelehnt worden ist, einen Auftrag ergattert. Gefragt ist ein Essay über das Unaussprechliche zwischen Frauen und ihren Müttern. Titel: Schreib den Namen deiner Mutter.
Alex war skeptisch, doch sie brauchte das Geld. Außerdem würde es ihr gut tun, eine Aufgabe zu haben, während sie hier war. Das Problem war nur, dass, worüber Alex und die Mutter nicht sprachen, praktisch alles umfasste.
Alex versucht, dem Ungesagten zwischen ihr und der Mutter, aber auch anderen verdrängten, durch Phrasen und Anekdoten zugekleisterten Geschehnissen in der Familiengeschichte auf die Spur zu kommen. Etwa den Folgen, die das Verschwinden des Großvaters für die Mutter wie für die Großmutter hatte. Opa Kurt nämlich hatte seine Familie und den geerbten Wäschereibetrieb vor geraumer Zeit verlassen, um jenseits der nahen niederländischen Grenze seinen künstlerischen Ambitionen und dem Alkohol zu frönen, woraufhin bei Oma Kriemhild eine schizophrene Störung ausbrach. Möglicherweise ist es das, was bis heute an der Mutter nagt. Doch weshalb sind Alex und ihre Schwester so wütend auf sie? Und was hat die Mutter damals mit Alex schwer erziehbarem Stiefbruder gemacht? Während ihres Aufenthalts trifft Alex ihren Jugendfreund und ein paar ihrer früheren Lehrer wieder. Darunter der erste offen schwul lebende Mann im Ort, ein gut gelaunter Sammler kunsthandwerklicher Keramik, der als agiler Boomer mit verrucht linker Vergangenheit karikiert wird. Und Alex' Kunstlehrerin Lena, mit der sie zu Schulzeiten eine intensive platonische Beziehung verband. Das Wiederaufleben der Gefühle treibt Alex bzw. Ivan Tepest zu zweifelhaften sprachlichen Wagnissen.
Lenas Augen, die Alex auf ihrer Abifahrt nach Paris als einen Spielautomaten voller grün-braun-gelber Walzen, an den du dein Herz verlierst, beschrieben hatte, waren heute hell wie Baileys.
Dass solche stilistischen Ausreißer zwischen vielen arg einfachen Hauptsätzen stehen geblieben sind, verleidet die Lektüre trotz einiger Passagen von trockenem Witz, überzeugenden Dialogen und gelungenen Schilderungen der Rheinlandschaft. Die eingesprenkelten, unausgegorenen Vorarbeiten zu dem nicht geschriebenen Essay, das Name-Dropping von Lektüren, Musik, Kunst und Auslandsaufenthalten, die Klischees einer Außenseiter-Kleinstadt-Kindheit machen es nicht besser. Ebenso wenig wie die vielen losen Fäden von Alex' Aufklärungsarbeit, die mal Missbrauch, mal Misshandlung, mal vererbte psychische Störungen nahelegen. Zu allem Überfluss endet das Buch mit einer Schusswunde. Immerhin, nach diesen Tagen in der alten Heimat hat die Hauptfigur auch sprachlich zu ihrer nicht-binären Identität gefunden. Man könnte allerdings auf die Idee kommen, am Niederrhein aufgewachsen und queer zu sein, wäre kein ganz schlimmes Schicksal und allein davon zu erzählen, etwas zu wenig für einen Roman. Das sagt Julia Schröder über Ivan Tepest, Schreib den Namen deiner Mutter. Piper Verlag, 192 Seiten, 22 Euro. Der Wortmeldung Literaturpreis geht in diesem Jahr an Frank Witzel. Er erhält den Preis für Die Möglichkeit einer Mickey Maus. Der Preis für herausragende kritische Kurztexte ist mit 35.000 Euro dotiert. In Forschung aktuell geht es gleich um den weltweiten Anstieg der Methanemissionen. Im Studio war Nora Karches.